Künstliche Intelligenz. Wenig klingt so zeitgeistig wie diese zwei Wörter, oder? Was lange nach Zukunft klang, ist spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT für uns alle aber ziemlich greifbar geworden. Seit Jahren erlebt KI einen Boom, auch in der Wissenschaft. Hier wird nicht nur über, sondern auch schon mit Hilfe von KI geforscht. In dieser Staffel von Ach Mensch gehen wir deshalb der Frage nach, wie weit sind wir eigentlich in der Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz? Kann KI in der Medizin schon Leben retten? Müssen wir aufgrund von KI unser Geschichtswissen korrigieren? Und könnte KI Zeugin vor Gericht werden? Über allem steht natürlich die Frage, wie verändert künstliche Intelligenz unser Verständnis vom Menschsein überhaupt, wenn KI immer mehr unser Leben durchdringt und bestimmt? Ich bin Jessie Hughes. Schön, dass ihr dabei seid.
Ach Mensch. Schwerpunkt künstliche Intelligenz.
Wir alle kommen täglich mit KI in Berührung. Das fängt schon an, wenn wir morgens eine Social-Media-App öffnen. Hier kuratieren KI-gesteuerte Algorithmen den Feed und ganz bestimmt trifft man hier auch auf KI-generierte Inhalte. KI und Social Media prägen also unsere Wahrnehmung und unsere Debatten. Und das nicht immer zugunsten demokratischer Werte. Erik Tutfeld ist Plattformexperte und Jurist. Am Max-Planck-Institut für ausländisch-öffentliches Recht und Völkerrecht leitet er die interdisziplinäre Forschungsgruppe HumanNet Free. Die versucht herauszufinden, wie der Mensch in den Mittelpunkt des digitalen Wandels gestellt werden kann. Aber wie soll das funktionieren, wenn die digitale Öffentlichkeit vor allem auf Social Media stattfindet, gesteuert von Tech-Milliardären mit ganz eigenen Interessen? Und was unternimmt die EU, um den digitalen öffentlichen Raum zu regulieren? Um diese Fragen zu beantworten, spreche ich heute mit Erik Tuchtfeld. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Was haben Sie eigentlich gedacht, als Sie Anfang des Jahres bei der Inauguration von Donald Trump, also bei der Amtseinführung, Mark Zuckerberg und Elon Musk ganz dicht hinter dem neuen Präsidenten haben stehen sehen?
Man kann vielleicht sagen, dass da zusammen kam, was zusammengehörte und es jetzt erst erkannt hat, dass es zusammengehört. Also die Tech-Milliardäre, Donald Trump jetzt nicht als Tech-Milliardär, aber ja auch als Milliardär, eine Oligarchie, man redet jetzt auch von Tech-Oligarchie oder Bro-Oligarchie, also dieses Bro-Tum, was man da sieht, das kommt jetzt zusammen. Und da vereinigt sich natürlich eine wahnsinnige Macht, eine Macht über unsere Diskussionsräume und auch eine Macht, in der man eigentlich davon ausgeht, dass ja Diskursräume staatsfern organisiert sind. Und das gerade in den USA ist da auch immer ein großen Widerstand gab zwischen dem quasi privatgesellschaftlich organisierten Plattform und dem staatlichen Wesen, was eben irgendwie fern davon ist. Man hat sich immer sehr darum oder war sehr stolz darauf, dass es so wenig bis keine Regulierung gab. Section 230 ist das in den USA, die ganz wichtig ist, weil die Plattform eigentlich machen können, was sie wollen, mehr oder weniger. Und jetzt erlebt man, dass es zwar keine direkte staatliche Regulierung gibt, aber dass sich die Tech-Milliardäre ganz freiwillig so sehr in die Nähe der Regierung begeben, dass man vielleicht sagen könnte, dass sie zu gewissen Maßen jedenfalls im Grunde handeln wie Regierungsorgane.
Mich interessiert natürlich brennend, ob Sie überhaupt noch Social Media privat nutzen. Sie forschen zu Social Media und haben so viel Wissen dazu und jetzt weht auch ein ganz anderer Wind durch Silicon Valley. Gibt es noch irgendeine Social-Media-Plattform, die man guten Gewissens derzeit benutzen kann? Genauer, die Sie derzeit noch benutzen?
Die gibt es. Also was mir große Hoffnung macht, und da muss man aber auch sagen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig populär, ist so ein bisschen unsexy und wird im Vergleich zu den kommerziellen Plattformen, gibt es den Vergleich, das eine ist eben eher Croissants, das sind die guten, die kommerziellen Plattformen, die sehr shiny sind, die vielleicht aber auch ein bisschen, also man redet ja oft über süchtig machende Designs, vielleicht schon eher zum Crack neigen als zum Croissant. Und das andere ist eher das Vollkornbrot. Und das Vollkornbrot, über das ich spreche, das läuft dann oder ist ganz stark getrieben von dem Konzept des Fediverses. Das ist die Idee eines föderierten, also deshalb Federated Universe, Fediverse, einem föderierten Universum an Social-Media-Plattformen, die unabhängig voneinander sind, aber die miteinander sprechen können. Und man kann die Inhalte des anderen konsumieren und man hat dann eigene Instanzen an seiner Community, die irgendwie die Werte verinnerlichen, die man selbst für wichtig hält oder eine Community, der man sich anschließen möchte. Und ich ganz persönlich nutze Mastodon, das ist ein bestimmter Dienst im Fediverse, ein Kurznachrichtendienst, also vergleichbar mit Twitter, X. und habe da tatsächlich mit dem Verein, in dem ich mich auch digitalpolitisch engagiere, haben wir eine kleine Instanz, auf der sind alle Vereinsmitglieder, aber ich kann eben auch alle anderen Menschen, die sich in diesem Fediverse auch auf anderen Instanzen bewegen, kann denen Nachrichten schreiben oder kann lesen, was sie posten und die können lesen, was ich poste. So ein bisschen wie bei E-Mails. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene E-Mail-Server, aber all diese E-Mail-Server können miteinander korrespondieren, kommunizieren. Und so ähnlich ist das Fediverse auch aufgebaut. Und das ist, glaube ich, für mich so eine idealtypische Version, wie digitale öffentliche Orte aussehen können, weil sie vielfältig sind, weil sie ganz divers sind in ihrer Ausgestaltung, weil es sich unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Regeln geben können, je nachdem, was sie haben wollen. Einigen ist vielleicht ganz, ganz wichtig, dass die Meinungsfreiheit wirklich bis aufs Äußerste geschützt wird und alles, was jetzt nicht strafbar ist, irgendwie auch gesagt werden darf, weil man diesen ganz offenen Diskurs haben möchte. Und andere sagen vielleicht eher, wir wollen auch geschützte Räume haben und wir wollen auch keinen Sexismus und keinen Rassismus bei unseren Plattformen, der ja in vielen Fällen, das geht manchmal in der Diskussion verloren, von der Meinungsfreiheit, von der staatlichen Meinungsfreiheit noch geschützt ist. Und deshalb finde ich diesen Ansatz, so eine Vielfalt zu ermöglichen, gleichzeitig Menschen aus unterschiedlichen Gruppen auch miteinander in Verbindung zu bringen, sehr, sehr gut und bin da auch gerne unterwegs. Bin aber auch, muss ich sagen, zum Beispiel auf LinkedIn, also auch noch auf kommerziellen Plattformen, merke auch, dass viele meiner Freunde natürlich jetzt nicht in diesem vollkommen pro Social Media sind, sondern sich dann auch auf Instagram bewegen oder ähnliches. Da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, was ich nutze, aber ich glaube schon, dass es auch Sinn macht, sich bewusste Entscheidungen zu treffen, welche Plattform man aus welchen Gründen nutzen möchte.
Ja, eigene Entscheidungen treffen darüber, wo man sich eben im digitalen Raum, irgendwie in der digitalen Öffentlichkeit bewegen möchte. Sie forschen im Grunde dazu, wie Social Media dem Menschen eben nützlich sein kann. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber die Grundidee von Social Media ist ja eben ein soziales Netzwerk zu sein. Human-Centered Digital Transformation nennt sich das, womit sie sich beschäftigen. Also wenn die Bedürfnisse der NutzerInnen im Vordergrund stehen. Wir haben es gerade schon kurz angeschnitten. Um welche Bedürfnisse von den NutzerInnen geht es denn da überhaupt?
Ja, so ganz genau wissen wir das auch noch nicht. Deshalb forschen wir ja dazu und versuchen, das rauszufinden. Jetzt ist Human-Centered Digital Transformation auch nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern das ist ein Konzept, man könnte sagen, ein politisches Narrativ, was vor allen Dingen von der Europäischen Union vorangetrieben wird. Die hat das ganz groß, da gibt es die europäische Erklärung über Rechte im digitalen Zeitalter, können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken, das ist ein sehr schönes Dokument, ein politisches Dokument, also kein Policy-Dokument, kein Rechtstext, kein Gesetzestext, in dem sich dieser menschenzentrierten digitalen Transformation verschreiben. Und bisher hat das konkret in Gesetzesform, ich arbeite als Jurist, nur Eingang gefunden im AI Act, also der KI-Verordnung, wo es darum geht, dass die Europäische Union sich ganz gezielt dem Ziel einer menschenzentrierten künstlichen Intelligenz verschreibt. Jetzt haben wir zum Beispiel in der Gruppe ein Forschungsprojekt, in dem Chaewon Yoon, eine Sozialwissenschaftlerin bei uns in der Gruppe, sich ganz intensiv damit auseinandersetzt, was heißt das eigentlich, menschenzentrierte künstliche Intelligenz, weil das gerne verwendet wird in solchen Policy-Dokumenten, aber so ganz genau weiß eigentlich niemand, was es heißt und nirgendwo ist es ausbuchstabiert. Und wenn man dann schaut, sie macht das und guckt eben in die verschiedenen Dokumente, die es dazu gibt, dann stellt man doch fest, dass unterschiedliche Stakeholder da ein ganz unterschiedliches Verständnis von haben. Und ich persönlich schaue mir vor allen Dingen an, wie die Europäische Union dann den digitalen öffentlichen Raum, also unter anderem ganz prominent Social-Media-Plattformen, reguliert und würde da sagen, dass sich das menschenzentrierte Verständnis vor allen Dingen darin widerschlägt, dass man versucht, Individuen zu ermächtigen. Also es gibt ja so generell, J.D. Vance hat das ja sehr populär gemacht, das Verständnis, dass die Europäische Union mit all ihrer Regulierung Freiheiten einschränken würde, dass es irgendwie vielleicht Zensur gäbe in Deutschland, dass es viel weniger Meinungsfreiheit gibt. Und da kann man sagen, so einfach ist es eben nicht. Also es ist so, dass durch die Regulierung der Europäischen Union die Nutzerinnen und Nutzer viele Rechte gegenüber den Plattformen haben. Und zum Beispiel auch, wenn Inhalte gelöscht werden von den Plattformen, obwohl diese gar nicht gegen die Community Guidelines oder gegen staatliches Recht verstoßen, dann haben die Nutzenden in Europa einen Anspruch darauf, dass die Inhalte wiederhergestellt werden und dass die Plattformen sie eben nicht einfach so willkürlich löschen dürfen. Und das ist was, was wir in den USA zum Beispiel nicht haben. Da können die Plattformen machen, was sie wollen, da können sie auch löschen, was sie wollen, während in Deutschland und in Europa die Meinungsfreiheit eben auch gegen die Plattformen geschützt wird. Und das wäre für mich so ein Beispiel, bei dem ich glaube, das ist ein Ausfluss, kann man sagen, dieser menschenzentrierten menschenzentrierten Regulierung des digitalen öffentlichen Raums, also das Individuum befähigen und ermächtigen gegen die großen Wirtschaftsmächte.
Ja, dann sprechen wir doch vielleicht mal direkt über das Recht. Könnte man nicht einfach eine KI mit der Rechtsprechung füttern und die nutzen, um Social Media hier nach unseren Regeln zu betreiben?
Da geht es ja dann, also meine Vorstellung von so einer KI wäre, dass sie sich vor allen Dingen um den Bereich der Content Moderation dreht. Also dass darum geht, dass dann illegale Inhalte auch wirklich gelöscht werden und andere Inhalte eben draufbleiben, die nicht illegal sind. Das eine ist, dass das Recht eben einen relativ weiten Rahmen vorgibt. Und in Deutschland haben wir mit Sicherheit ein schärferes Strafrecht, Äußerungsstrafrecht, als zum Beispiel in den USA, wenn sowas wie Volksverhetzung oder eben auch die Leugnung des Holocaust in Deutschland verboten ist. Gleichzeitig ist der Rahmen schon noch sehr weit und ich glaube, das ist auch richtig in der liberalen Demokratie. Also man kann schon viele sehr unangenehme Sachen sagen, die aber nicht verboten sind. Also selbst wenn eine KI all die Rechtsprechung hätte, dann wäre es eben nur die staatliche Rechtsprechung und dann wären immer noch viele sehr unangenehme Sachen zulässig und möglich im öffentlichen Diskurs. Also man redet da von awful but lawful speech. Deshalb glaube ich, würde das erst einmal nur begrenzt helfen. Und das Zweite ist, dass es nicht so ist, dass man, wenn man auf eine Äußerung guckt und wenn man es nur gut genug weiß, dann kommt man zu einem eindeutigen Ergebnis, ob das eine Beleidigung ist oder nicht. Also ganz prominent gab es bei Renate Künast einen Fall, in dem sie wirklich aufs Heftigste beleidigt wurde online und dann das Gericht zumindest in erster Instanz gesagt hat, das sind alles Beleidigungen, die in dieser konkreten Konstellation, sie eben auch als Politiker und damit diese Dimension der Machtkritik, die sie sich gefallen lassen muss. Das wurde dann von verschiedenen anderen Instanzen aufgehoben und am Ende hat auch das Bundesverfassungsgericht nochmal gesagt, da wurde nicht richtig entschieden, also da wurden quasi die Grenzen des Vertretbaren, der vertretbaren Rechtsauslegung überschritten. Aber das waren schon eine Menge Volljuristen und Juristinnen, die da drauf geschaut haben. Eine Menge sehr gut ausgebildeter Menschen. Und es hat eben ganz viel auch damit zu tun, dass man das Recht nicht einfach nur abstrakt anwendet, sondern dass man die konkrete Äußerung dann in den Kontext setzen muss, in dem sie geschieht. Und da bin ich doch sehr skeptisch, ob künstliche Intelligenz das wirklich könnte.
Die Frage ist natürlich bei allen Big Playern, bei allen großen Social-Media-Plattformen, die wir so nutzen, die in den USA vor allem sitzen. Wie können wir hier in Europa irgendwie diese Plattformen so nutzen, dass sie unseren Werten entsprechen, dass wir unsere Werte nicht verraten, wenn es diese Werte denn auf europäischer Ebene überhaupt in so einer einheitlichen Form gibt. Aber wir haben dafür eben Gesetze. Wir haben das gerade schon ein paar Mal angesprochen. Ich will das jetzt nur noch mal ein bisschen vervollständigen. Zum Beispiel in Deutschland das Netz-DG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das gibt es schon seit 2017. Und mittlerweile eben spielt die Musik eigentlich vor allem auf europäischer Ebene. Wir haben da auch noch den Digital Services Act. Über den haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig gesprochen. Was verbirgt sich dahinter?
Genau, der Digital Services Act ist mit Sicherheit das wichtigste Gesetz eigentlich, wenn man über Debatte online, über politische Debatte, über digitale öffentliche Orte sprechen will. Manche haben es, das geht glaube ich zu weit, als das Grundgesetz des Internets bezeichnet. Also es gibt auf jeden Fall sehr viel Hoffnung und der hat zu ganz großen Teilen auch das Netz-DG abgelöst. Also vom Netz-DG besteht inzwischen nur noch so ein kleiner Rumpf, kann man sagen. Und die wichtigsten Vorschriften des Digital Services Act, die sind aber auch schon relativ alt, also die sind schon aus dem Jahr 2000, aus der E-Commerce-Richtlinie, die wurden jetzt übernommen im Digital Services Act, das sogenannte Notice and Takedown-Verfahren. Und das hat auch das Netz-DG weiter quasi befeuert, hat das noch ein bisschen schärfer Regeln für eingezogen, aber es war immer diese Idee von Notice and Takedown. Also die Plattformen müssen nicht proaktiv überprüfen, welche Inhalte bei ihnen veröffentlicht sind, ob die legal oder illegal sind, sondern sie sind so lange befreit von der Haftung, wie sie keine Kenntnis über die Inhalte haben. Und in dem Moment, in dem sie Kenntnis erhalten, weil ein Nutzer zum Beispiel einen bestimmten Inhalt meldet, dann müssen sie reagieren. Und wenn sie dann wenn sie einen illegalen Inhalt dann nicht löschen, dann sind sie dafür haftbar. Und das würde ich sagen, ist in der Theorie eigentlich ein gutes Modell, weil eine proaktive Überprüfungspflicht für alle Inhalte wäre dann tatsächlich, würde ich sagen, relativ nah dran an dem, was wir aus deutscher Perspektive, aus unserem Grundgesetz, Artikel 5, unter Zensur verstehen. Da heißt es, eine Zensur findet nicht statt. Und Zensur in diesem Sinne meint die präventive Überprüfung von Inhalten, bevor sie veröffentlicht werden. Durch eine staatliche Institution, aber da kann man sich eben überlegen, wenn der Staat das anordnen würde, dass Private das machen müssen, ob das dann nicht irgendwie vergleichbar wäre. Und ich halte es für grundsätzlich richtig, dass das nicht der Fall ist. Dass eben auch sehr unangenehme Äußerungen erstmal geäußert werden können. Und dann kann man da kann man Menschen dafür bestrafen, dass sie gegen die Regeln, dass sie gegen diese Grenzen verstoßen haben. Das halte ich für grundsätzlich eine gute Konstellation. Deshalb finde ich das auch, sage ich mal, in der Theorie ein richtiges Mittel, wie das die europäische Plattformregulierung seit 25 Jahren gelöst hat, jetzt im Digital Services Act im Grunde auch beibehalten hat. Gleichzeitig gibt es mit Sicherheit Probleme. Und die Probleme sind, dass viele illegale Inhalte dann auch nicht gelöscht werden. Wie gesagt, da machen sich die Plattformen jedes Mal für haftbar. Also man könnte jedes Mal die Plattform dann verklagen, irgendwie auf Schmerzensgeld oder Schadensersatz, wenn man irgendwie vielleicht sogar berufliche Verluste hat, weil irgendwelche Lügen über einen verbreitet werden oder ähnliches. Aber man muss halt dann auch erstmal Twitter, X, Facebook, Instagram, dann der Meta-Konzern dahinter verklagen. Das machen natürlich sehr wenige. Es gibt so eine Art rationales Desinteresse, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Und deshalb verändert sich jetzt schon mit dem Digital Services Act eben auch, dass es nicht mehr nur der Einzelne ist, der irgendwie dagegen vorgehen muss, sondern dass die Kommission, die Europäische Kommission, gegen die Plattform vorgehen kann, wenn die die Inhalte nicht richtig löschen. Also wenn die ihre Verpflichtungen aus dem Digital Services Act nicht verfolgen. Und es gibt darüber hinaus auch die Pflicht, dass die Plattform systemische Risiken, die es zum Beispiel für die Integrität von Wahlen gibt, da sind wir dann im Bereich Desinformation, die es zum Beispiel für die Gleichstellung der Geschlechter gibt, die es zum Beispiel für Grundrechte gibt, dass sie diese Risiken analysieren und versuchen zu mindern. Und wenn sie das nicht ausreichend machen, dann kann auch hier die Kommission gegen die Plattform aktiv werden. Was das aber genau heißt, systemische Risiken festzustellen und zu mindern, das ist noch ziemlich unklar, ist noch eine ziemliche Blackbox. Und wir haben bisher keine einzige Entscheidung der Kommission, in der sie festgestellt hat, dass eine Plattform seine Pflichten nicht erfüllt und solche systemischen Risiken nicht ausreichend mindert. Und ich gehe davon aus, dass wir das jetzt im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich erste Entscheidungen dazu haben werden, aber dann werden die auch angefochten werden vor den Gerichten. Das heißt, da beginnt ein längerer Rechtsstreit dann, was das eigentlich heißt, systemische Risiken festzustellen und zu mindern. Und ich glaube, das habe ich ja jetzt auch durchaus im Podcast schon ein, zwei Mal gesagt, dass wir da eben auch die Grenzen des Rechts einfach feststellen. Also das Recht alleine wird es nicht schaffen, einen guten Online-Diskurs herzustellen. Sondern was ich glaube ist, was es stattdessen braucht, ist wirklich eine andere Struktur von digitalen öffentlichen Orten. Und die, jetzt habe ich schon kurz auf das Fediverse am Anfang rekurriert, die sollten eben vielfältig sein. Also wir brauchen kein europäisches Facebook, so ein Monolith, in dem dann eben Regeln, in denen dann eben für alle die gleichen Regeln gelten. Weil ich glaube, dass unterschiedliche Gemeinschaften, unterschiedliche Menschen unterschiedliches Bedürfnis haben, in was für Sprachregeln sie sich begeben, in was für Online-Debatten sie sich begeben. Es hat gute Gründe, warum nicht jeder in die gleiche Kneipe geht und mit den gleichen Leuten diskutiert. Und ich glaube, diese Vielfalt an Bedürfnissen, die es gibt, was Diskussionsräume angeht, die muss sich auch im Online-Raum besser abbilden. Und dafür braucht es eben auch eine Vielfalt an Plattformen, um den europäischen Wert der Diversität, der Pluralismus, des Pluralismus besser abzubilden online.
Aber haben wir nicht auf Social Media auch schon viele kleine Bubbles, die ja eigentlich auch oft Teil des Problems sind? Also dass man sich, wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt ganz viele verschiedene Plattformen und eben das Ganze ist nicht mehr so zentriert auf wenige große, wird das die Menschen eher dazu bringen, miteinander zu sprechen? Doch eigentlich nicht, oder?
Das ist eine total gute Frage, bei der ich jetzt sagen kann, da ist quasi die Grenzen meiner Expertise, also da müssen die Verhaltenswissenschaftler, die Psychologinnen, die Soziologinnen, die können da zu dieser empirischen Frage mehr zu sagen. Aus juristischer Perspektive kann ich auf jeden Fall sagen, dass es ein offensichtliches Demokratiedefizit gibt. Also die Regeln, die online gelten, jetzt mal abgesehen von eben diesem äußeren Rahmen des Strafrechts, der aber, glaube ich, nicht ausreicht. Also es gibt einfach awful but lawful speech. Und ich glaube, wir müssen mehr regulieren als nur Strafrecht. Und ich glaube gleichzeitig auch, dass der Staat das nicht machen sollte. Wer macht das im Moment? Im Moment macht das Mark Zuckerberg relativ alleine im Silicon Valley. Und wenn er morgens aufwacht und schlechte Laune hat oder Donald Trump einen Gefallen tun will, dann darf man dann auf Facebook und Instagram homosexuelle Menschen wieder als geisteskrank bezeichnen.
Das ist jetzt so tatsächlich festgelegt, ne? Also in den Guidelines.
Genau, da steht in den Guidelines. Da bin ich der Meinung, das ist auch, das stößt auf jeden Fall an den Rand von dem, was die Plattformen selbst entscheiden dürfen, weil in aller Regel dürfte die Bezeichnung eines Homosexuellen als geisteskrank eine Beleidigung sein. Und dann ist es einfach ein illegaler Inhalt und der muss gelöscht werden. Dann hat Facebook da keine Wahl und kann das nicht selbst entscheiden. Aber es gibt eben ganz viel Inhalte, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, die innerhalb der Grenzen des Strafrechts sich befinden, aber die trotzdem eine gute Debatte, in der man über Sachthemen diskutiert, einfach unmöglich machen. Und deshalb muss es mehr, also glaube ich, muss es mehr Regeln geben. In jeder Familie gibt es mehr Regeln als nur das Strafrecht und im Übrigen auch in allen anderen sozialen Kontexten, in denen ich mich jedenfalls bewege. Und dann ist die Frage, wer macht die Regeln? Und ich glaube, der Staat sollte sie nicht machen, weil der Staat eben nur diesen äußeren Rahmen vorgeben muss. Und weil wir uns auch vor Augen führen müssen, je nachdem, wer diesen Staat gerade leitet, sind das nicht immer ganz demokratische Regierungen, auch innerhalb von Europa. Wenn wir nach Ungarn schauen, wenn wir auf die ehemalige polnische Regierung schauen und wenn wir darüber nachdenken, dass vielleicht auch in Deutschland AfD-Regierungen jetzt nicht für alle Zeiten ausgeschlossen sind. Also der Staat sollte es meines Erachtens nicht machen. Ich finde es auch nicht gut, wenn Tech-Milliardäre es machen. Also braucht es alternative Modelle, bei denen sich die Regeln von innen heraus demokratisch legitimieren. Also die Nutzenden sollten meines Erachtens im strafrechtlichen Rahmen darüber entscheiden, welche Sprachregeln, welche Community Guidelines auf ihrer jeweiligen Plattform gelten. Und ich glaube, dafür braucht es dann, also für diesen machtkritischen Ansatz, glaube ich, braucht es einfach kleinere Plattformen. Und dann kommen wir vielleicht in dieses Problem von Filterblasen, vielleicht in dieses Problem von Echokammern. Wobei beide Konzepte auch in der empirischen Wissenschaft, und wie gesagt, jetzt bin ich vorsichtig, das sollen die empirischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sollen sich dazu äußern, die können das besser beurteilen, aber beide sind zumindest sehr umstritten. Es ist umstritten, ob es sie überhaupt gibt und es ist umstritten, welche Auswirkungen sie haben. Also ist es vielleicht nicht sogar sinnvoll, wenn man bestimmte Themen mit Gleichgesinnten oder ähnlich eingestellten Menschen diskutiert, die immer noch eine Vielfalt von Perspektiven haben, aber bei denen man auch den Eindruck hat, dass man sich öffnen kann, weil man irgendwie in einem vertrauten Raum ist und auf diese vertraute Art und Weise sich dann eben auch Einstellungen ändern kann, wenn es immer noch hinreichend Vielfalt gibt. Wenn alle exakt das Gleiche denken, kommt man nicht weiter. Aber eben immer noch hinreichend Vielfalt in einem ähnlichen Lager. Das ist, könnte jedenfalls besser sein als ein Diskurs, bei dem man immer weiß, die andere Person, die irgendwie auch da ist, die steht komplett am anderen Ende des politischen Spektrums. Da erlebe ich zwar ganz viel Vielfalt, aber vielleicht vergrabe ich mich auch quasi in meinem rhetorischen Schützengraben. Ich habe Solidarisierungseffekte mit den Leuten, die mir irgendwie nahestehen und versuche gar nicht mehr, den anderen zu verstehen, weil ich ihn ganz klar als Feind in Anführungszeichen in diesem politischen Diskurs identifiziere. Also was da wirklich die beste Lösung ist, da sind sich, soweit ich das überblicke, auch die Kommunikationswissenschaftlerinnen, die anderen Verhaltenswissenschaftlerinnen noch nicht wirklich einig.
Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, gibt es eigentlich einen guten Algorithmus auf Social Media?
Das ist jetzt auch eher eine empirische Frage. Ich glaube, soweit ich das überblicke, ist das so ein bisschen der heilige Gral. Also man weiß, was alles schlecht läuft. Oder es ist, glaube ich, deutlich einfacher zu definieren, inwiefern Algorithmen Schwächen haben, inwiefern sie bestimmte Verhaltensweisen begünstigen, die wir als sozial schädlich erachten. Aber diese Suche nach einem guten Algorithmus, die besteht und an der wird geforscht, an der wird auch hier am Institut geforscht an dieser Frage. Und meine Intuition wäre, dass es eben auch nicht auf einen Algorithmus hinausläuft, sondern dass eben Menschen mit ganz verschiedenen Vorlieben, auch verschiedenen Stimmungen, also es ist ja auch situativ, was ich jetzt gerade für einen Inhalt konsumieren möchte, was gut ist, was mich in eine Debatte bringt mit anderen, wann ich vielleicht auch einfach mal nur Entertainment konsumieren möchte. Auch das ist ja möglich. Ich glaube, genau, was es braucht, ist eine Vielfalt von Algorithmen. Und wofür ich zumindest große Sympathien habe, sind regulatorische Vorschläge, dass man die Plattform verpflichtet, externe Algorithmen einzubinden. Also das gibt es dann so Modelle, dass man sich vorstellt, irgendwie irgendwelche gemeinnützigen Organisationen, Wikimedia oder sowas, entwickeln dann Algorithmen, die ich dann quasi abonnieren kann oder denen ich sagen kann, dieser Algorithmus soll meine Timeline steuern, denn ich möchte, bin besonders interessiert an Faktenwissen oder sowas, wenn ich dann von Wikimedia den Algorithmus nehme oder eben von anderen Organisationen, die sich der politischen Bildung besonders verpflichten oder ähnliches. Aber diese Idee, dass man mehr Experimentierräume ermöglicht, aber eben transparent, also dass die Nutzenden entscheiden können darüber, mit welchem Algorithmus sie experimentieren können und möchten, das finde ich zumindest einen interessanten Ansatz und bei dem habe ich den Eindruck, dass diese Macht der Plattform aufgebrochen werden könnte.
Ja, das heißt, es dürfte eigentlich von außen nicht von einem privaten, marktinteressierten Unternehmen angeboten werden, oder? Also es bräuchte eigentlich unabhängigere Stellen.
Genau, ja, so würde ich das sehen. Und dann hätten die verschiedenen Nutzenden die Auswahl, ob sie eben einen bestimmten Algorithmus wählen wollen von einer Organisation, die offensichtlich gewinnorientiert ist, oder Organisationen, die sich bestimmten gemeinwohlorientierten Prinzipien eher verschreiben.
Transparenz scheint der Schlüssel zu sein. Einer der Schlüssel.
Transparenz ist auf jeden Fall das Beste, was wir im Moment haben, weil wir noch nicht so ganz wissen, wie es gut werden soll. Also Sie haben die Frage nach dem guten Algorithmus gestellt. Die scheint mir weitgehend ungeklärt zu sein. Man weiß, was schlechte Algorithmen sind, aber noch nicht so ganz, wie ein guter aussehen könnte. Und auf dem Weg dahin müssen wir mehr verstehen. Und dafür brauchen wir mehr Transparenz. Transparenz zum einen dann, um Menschen zu ermächtigen, bestimmte Entscheidungen auch einfach selbst zu treffen. Und zum anderen auch Transparenz in die systemischen Prozesse. Und deshalb ist, glaube ich, die wichtigste neue Vorschrift des Digital Services Act, wir haben jetzt einmal über Notice and Takedown gesprochen, das ist nicht neu, das gibt es seit 25 Jahren und wird quasi nur fortgeschrieben. Dann haben wir über systemische Risiken gesprochen, das ist, glaube ich, eine Blackbox, da wissen wir noch nicht so ganz, was bei rauskommt und werden das in den nächsten Jahren erleben. Und die wichtigste harte Vorschrift, bei der man relativ genau schon weiß, was sie beinhaltet, das ist dann der Forschungsdatenzugang für Forschende zu den Daten der Plattform. Die müssen sich dann öffnen, müssen zum einen die Inhalte, die sowieso öffentlich verfügbar sind, über Schnittstellen zur Verfügung stellen und müssen zum anderen auch interne Dokumente an Forschende herausgeben. In welchem Umfang das genau stattfindet, das ist noch nicht ganz klar. Und es gibt auch, das höre ich von den Leuten, die empirisch forschen, durchaus massive Probleme in der Umsetzung dieses Rechts. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist das eigentlich der Schlüssel für einen besseren Online-Diskurs, dass wir erstmal versuchen zu verstehen, was passiert da eigentlich und wie können wir es dann besser machen, zum Beispiel mit gemeinwohlorientierten Algorithmen.
Ganz aktuell nochmal nachgefragt. Mark Zuckerberg hat ja in den USA das Faktenchecking jetzt komplett abgeschafft und nach allem, was Sie mir hier gerade erklärt haben, dürfte die EU damit eigentlich nicht zufrieden sein. Wie wird es denn hier weitergehen? Also könnte die EU da jetzt einschreiten und sagen, das passiert bei uns auf keinen Fall?
So einfach wird es nicht werden. Also ich habe ja eben schon angesprochen, dass die Europäische Union verschiedene Verfahren seit dem letzten Jahr laufen hat gegen eine Vielzahl an Plattformen, auch gegen die verschiedenen Meta-Plattformen und prüft, ob die Vorschriften des Digital Services Act eingehalten wurden. Jetzt gibt es im Digital Services Act aber keine Vorschriften, da steht, Plattformen müssen Fakten checken, sondern es gibt diese Vorschriften zu systemischen Risiken und das ist die Blackbox, die man da irgendwie hat, bei der man noch nicht so weiß, was bei rauskommt, wenn man sie mal richtig zur Anwendung bringt. Und natürlich kann man sagen, dass Faktenchecken ein effektives Mittel ist, um zum Beispiel die Integrität von Wahlen zu schützen, weil es eben gegen Desinformation schützt. Jetzt ist aber Desinformation in vielen Fällen eben auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Weil ganz selten geht es bei Desinformation auch um ganz konkrete Tatsachen, die einfach falsch behauptet werden. Das kommt auch vor. Das kommt gerade beim aktuellen US-Präsidenten relativ viel vor. Aber oft geht es auch einfach darum, dass Dinge in bestimmte Kontexte eingebettet werden, dass sie verfälscht werden durch Kontextualisierung und dass es quasi weniger um die konkrete falsche Tatsachenbehauptung geht. Und diese Art der Äußerung von bestimmten Meinungen, die vielleicht auch verfremdet und verfälschend sind, ist zumindest nicht verboten. Also das ist kein illegaler Inhalt. Und dann stellt sich schon die Frage, ob eine staatliche Institution, eine Behörde wie die Europäische Kommission tatsächlich einen Anbieter verpflichten könnte, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen gegen Inhalte, die als solche nicht illegal sind. Wenn die Parlamente in Europa sich entscheiden würden, dass sie diese Art von Desinformation als illegal erachten, als strafrechtlich verbieten zum Beispiel, dann glaube ich, kommt man in ganz große Probleme mit der Meinungsfreiheit. Aber dann könnte es oder gibt es auch in anderen europäischen Staaten, Deutschland ist da recht liberal, in anderen europäischen Staaten gibt es teilweise solche Gesetze, dann handelt es sich auf einmal um illegale Inhalte und dann gibt es auch eine Rechtsverpflichtung der Plattform, sie zu löschen. Aber es stellt sich eben erstmal die Frage, wie weit geht die Pflicht, systemische Risiken zu minimieren? Ergibt sich daraus eine Pflicht zum Faktenchecking gegen Inhalte, die grundsätzlich nicht illegal sind? Schon das kann man, glaube ich, eher kritisch sehen. Und dann stellt sich auch die Frage, Mark Zuckerberg hat das Faktenchecking als solches ja nicht komplett abgeschafft, sondern er hat das Faktenchecking durch unabhängige Institutionen wie Korrektiv, wie dpa abgeschafft und wird das eben jetzt auch in Europa abschaffen. Will dafür ein Community-Notes-ähnliches System einführen, bei dem, soweit ich das überblicke, zumindest noch unklar ist, ob es wirklich so viel schlechter ist als unabhängige Faktenchecks. Also man müsste ja dann auch ein Risiko haben, was sich erheblich quasi steigert dadurch, dass diese Maßnahmen von Mark Zuckerberg ergriffen wurden. Und all das, für all das brauchen wir empirisches Wissen, was wir im Moment noch nicht haben. Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Europäische Union nicht einfach sagen können wird und das auch nicht machen wird, diese Art des Faktencheckings über Community Notes ist unzulässig. Und ich bin insgesamt etwas skeptisch, ob man da nicht in dem Bereich ist, in dem die Plattformen machen können, was sie wollen, in diesem weit gesetzten Rahmen des staatlichen Rechts und in dem es deshalb eher alternative Plattformen braucht, die sich dann in sich heraus intrinsisch motiviert eher europäischen Werten verpflichtet fühlen.
Für alle, die Social Media trotz allem irgendwie immer noch lieben, glaubst du, es wird eine Social Media Revolution geben können, der wir uns guten Mutes anschließen können?
Also es gab ja in den letzten Jahren verschiedene Momente, in denen man mal kurz voller Hoffnung war. Und das waren tatsächlich auch immer so besonders negative Elemente, weil dann die Frage war, wenn es so schlecht ist, wenden sich nicht vielleicht alle dann mal Alternativen zu?
Ist aber leider noch nicht so richtig erfolgreich passiert.
Das ist richtig. Also Blue Sky ist natürlich ein bisschen am Wachsen, was ein bisschen alternativ aufgebaut ist, aber grundsätzlich schon auch viele Probleme mit sich bringt, die die kommerziellen Plattformen mit sich bringen, von seiner Struktur angelegt. Wirklich anders ist nur das Fediverse, was in sich machtkritisch ist, was aber von der Usability offensichtlich für viele nicht so interessant ist und was auch, glaube ich, zumindest bei Mastodon durch den kompletten Verzicht auf Algorithmen auch uninteressant für viele ist. Ich glaube, viele möchten kuratierte Inhalte, die möchten nicht durch den ganzen Tag durchscrollen, wenn sie abends auf Social Media sind, sondern die wollen halt die lustigen Videos sehen, die alle Freundinnen und Freunde vielleicht auch gesehen haben. Deshalb glaube ich, dass die Alternativen besser werden müssen. Ich glaube, das ist auch eine Frage des Geldes. Und wenn wir sagen, digitale öffentliche Orte sollen so wie unsere Rathausplätze und Spielplätze eben eigentlich keine Orte des Kommerzes sein. Dann stellt sich die Frage, wie können wir sie als Gesellschaft finanzieren, öffentlich finanzieren? Dann gibt es Ideen, sie ähnlich wie öffentlich-rechtliches Fernsehen, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, durch Abgaben oder Steuern oder Förderprogramme oder Ähnliches zu finanzieren. Gleichzeitig müssten sie staatsfern organisiert werden. Sie haben jetzt gefragt, gibt es eine Revolution? Und ich fange an, so weit auszuholen. Das zeigt schon, es vielleicht liegt in dem Wesen eines Juristen, einer Juristin, zu sagen, es ist kompliziert. Ich sehe im Moment die Revolution eher nicht so. Meine Hoffnung ist, dass die Alternativen besser werden und dass es so ganz langsam immer mehr Menschen von den Croissants oder dem Crack, je nachdem, wie man es sieht, aufs Vollkornbrot umsteigen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das immer mal wieder in größeren Zyklen passiert. Also dass es bestimmte Bewegungen zu bestimmten Zeitpunkten gibt, an denen dann ganz viele sich für eine Alternative entscheiden. Zum Beispiel, weil die Ablehnung gegenüber den Tech-Milliardären nochmal größer wird. Zum Beispiel, weil bestimmte Funktionen bei den Alternativen eingeführt werden, die diese dann doch nochmal attraktiver machen und angenehmer zu nutzen. Aber ich kann jetzt die Hörerinnen und Hörer erstmal nur aufrufen, das gerne mal zu testen, sich vielleicht mal bei Mastodon anzumelden oder einem anderen Dienst im Fediverse und zu schauen, vielleicht sind da ja dann doch ein paar Leute, die man kennt und die man lustig findet oder mit denen man gerne diskutieren möchte. Und generell hoffe ich, dass es sich in der europäischen, in der deutschen und der europäischen Politik ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es solche Alternativen braucht, dass wir Geld dafür brauchen und dass dann größere Förderprogramme zur Verfügung gestellt werden, die den Erhalt und den Ausbau dieser Alternativen ermöglichen.
Das sind immerhin einige Ideen. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Tuchtfeld, für dieses gute Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Erik Tuchtfeld vom Max-Planck-Institut für ausländisch-öffentliches Recht und Völkerrecht. In der nächsten Folge von Ach Mensch bewegen wir uns von der digitalen Debattenkultur zur digitalen Kunstwissenschaft und fragen uns, wie verändert der Einsatz von KI die Art und Weise, wie wir Kunst betrachten und verstehen? Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert doch am besten gleich diesen Podcast und hinterlasst auch gerne 5 Sterne in eurer Podcast-App. Darüber freue ich mich sehr. Diese Folge hat Tim Schmutzler produziert und mein Name ist Jesse Hughes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ciao, macht's gut.
Ach Mensch. Schwerpunkt Künstliche Intelligenz.